Wir sind ja zurzeit dabei, uns über die Frage zu unterhalten, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, Nazarener zu sein. Wir haben schon gesprochen, dass es bedeutet, dass wir die Weltmission betonen. Heute wollen wir uns auf das Thema konzentrieren, berufen zu sein zum Gottesdienst. Berufen zum Gottesdienst. Vor 55 Jahren, ein bisschen mehr, habe ich mein Abitur geschrieben. Und ich kann mich ja nicht viel erinnern, außer dass ich es geschafft habe. Aber ich kann mich an eines erinnern, nämlich an das Thema, das uns gestellt worden ist im Abitursaufsatz. Und dieses Thema hieß, Tradition ist nicht Aufbewahren von Asche, sondern Weitertragen einer Flamme. Tradition ist nicht Aufbewahren von Asche, sondern Weitertragen einer Flamme. Und ich meine, ich habe in meinem Aufsatz dazu verwiesen auf einen Frankfurter, der gesagt hat, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbe es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Das ist aus dem Prolog des Faust. Tradition, wenn man das so hört, dann denkt man ganz automatisch alt. Und wenn man alt denkt, denkt man in dem Zusammenhang meist auch altmodisch. Und altmodisch, das heißt für die allermeisten Leute überholt. Oder um es noch ein bisschen deutlicher zu sagen, nutzlos, bringt nichts. Viele Leute denken heute so, wenn sie das Wort Gottesdienst hören. Alt, altmodisch, einfach überholt. Nun sind wir ja keine Landeskirche, wir sind eine Freikirche hier. Und in der Freikirche ist es ein bisschen anders, da läuft es anders. Bei uns steht normalerweise die Predigt im Zentrum des Gottesdienstes. Der Rest wird entweder Vorprogramm genannt oder es wird von den meisten Leuten so ein bisschen als Anhängsel empfunden, aber nicht als so besonders wichtig. Nun ist es ganz interessant, dass derjenige, der nun sehr stark die freikirchliche Bewegung, vor allen Dingen vom methodistischen Bereich, vom Heiligungsbereich angestoßen hat, war ja John Wesley. Und John Wesley ist seit seines Lebens Anglikaner gewesen, also Mitglied der britischen Hochkirche. Er hat selbst, wenn draußen auf dem Feld gepredigt hat, im Talar gesprochen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, draußen im Talar zu sprechen. Vielleicht in der Gemeinde, aber draußen mit Sicherheit nicht. Aber er hat es getan. Und hat auch viel Formales dabei gehabt. Nun komme ich ja aus Württemberg, wie man hören kann. Und in Württemberg war ich Teil der Landeskirche, lutherische Landeskirche. Und es ist natürlich logisch, wenn man da drin aufwächst, dann sagt man, so sieht es aus, so läuft es in der lutherischen Kirche. Was mir damals nicht bewusst war, dass der württembergische Reformator sehr eng verbunden war mit Johannes Calvin, also dem reformierten Reformator, also reformierte Kirche. Und das hat die Kirche in Württemberg sehr stark beeinflusst. Nicht so sehr im Inhalt, aber von der Form her. Und während meines Studiums, Theologiestudiums, musste ich natürlich, wie das damals üblich gewesen ist, auch ein sogenanntes Auswärtssemester machen oder zwei. Das heißt, ich habe Tübingen verlassen und bin nach Erlangen gegangen. Von dem die Leute dort sagen, wird schon in der Bibel erwähnt, er suchte das Himmelreich zu erlangen. auf jeden Fall bin ich dorthin gekommen und als anständiger Christ am ersten Sonntagmorgen bin ich die Straße lang gegangen und zur nächsten Kirche. Und ich habe fast einen Schock bekommen, weil ich offensichtlich in der katholischen Kirche gelandet bin und in eine evangelische Kirche gehen wollte. Erst später habe ich festgestellt, ich war tatsächlich in der evangelischen Kirche. Aber die waren nicht wie in Württemberg lutherisch, sondern lutherisch mit zwei E's. Die waren also sehr viel traditioneller. Die haben die Liturgie gesungen und alles Mögliche, was ich eigentlich nur aus einer katholischen Kirche kannte. Liturgie, wenn man das Wort schon hört, das heißt übrigens auf Deutsch Gottesdienst, das Wort Liturgie. Da denkt man gleich an geistliche Disziplin. Und Disziplin, das hört sich sofort an wie ungeistlich. Das muss ja tot sein. Da passiert doch überhaupt nichts. Die Leute machen das nur, weil sie es immer und immer wieder gemacht haben und weil sie nicht getrauen, was anders machen. Das will doch eigentlich niemand sowas. Was bedeutet das eigentlich, zum Gottesdienst berufen zu sein, zum Gottesdienst berufen zu sein? Wir wollen uns heute mit einem Text aus dem Kolosserbrief beschäftigen. Ich lese da mal zwei Verse vor aus Kolosser 3, Vers 16 und 17. Wer eine Bibel dabei hat, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gott eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Der Anfang dieser beiden Verse sagt etwas davon, was Gottesdienst ist, was Berufen zu Gottesdienst bedeutet. Ich habe das genannt Einsteigen. Das Einsteigen ist, dass wir Gott tiefer erkennen. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Wenn man sich ein bisschen auskennt in der Kirche oder der Kirchengeschichte, dann stellt man sich die Frage, Gottesdienst, bedeutet das, dass ich dafür, vor allen Dingen, wenn ich Gott tiefer erkennen möchte, bedeutet das, dass ich dafür in die Wüste gehen muss? So ist es ja in der frühen Kirche geschehen. Da hat es Leute gegeben, die haben sich abgesondert vom Rest der Kirche und sind in die Wüste gegangen, um Gott anzubeten und um Gott zu dienen. Für uns ein bisschen komische Vorstellung oder seltsame Vorstellung. Die meisten Leute missverstehen auch, worum es dabei ging. Der Hintergrund davon war der, dass damals die Leute davon überzeugt waren, die Wüste ist so leer und einsam und außerdem gibt es noch diese Geschichte am Anfang der Evangelien, wo Jesus in der Wüste ist und dort dem Teufel begegnet. Und so waren die Leute davon überzeugt, Wüste, das ist identisch mit Teufel. Und diese Leute sind nicht in die Wüste gegangen, um ihre Ruhe zu haben, sondern sie sind in die Wüste gegangen, um mit dem Teufel zu kämpfen. Die haben also genau das Gegenteil von dem gemacht, was wir uns da so in etwa vorstellen. Aber man muss nicht in die Wüste gehen, um Gott zu dienen. Aber eines muss man tun, man braucht dafür Stille, wenn man Gott tiefer erkennen möchte. Man braucht ein offenes Herz für das Wort Christi. Übrigens, hier steht tatsächlich im griechischen Text nicht, lasst den Reichtum des Wortes Gottes bei euch entfalten, sondern es steht tatsächlich des Wortes Christi. Für die damalige Zeit, als es geschrieben worden ist, war das Wort Gottes das Alte, was wir als heute als Altes Testament bezeichnen. Das, was ganz neu war, war das Wort Christi, die Botschaft von Christus, das, was er verkündigt hat, wie er das Alte Testament ausgelegt hat. Und Paulus weist bewusst darauf hin, dass wir uns mit dem Wort Jesu beschäftigen und darauf hören. Und das soll geschehen, einmal durch persönliches Hören und dann auch durch gemeinschaftliches Hören. Wie ich gerade gelesen habe, dieses Wort soll seinen ganzen Reichtum entfalten. Ein kleiner Hinweis, ich hoffe, dass niemand sich auf die Füße getreten fühlt dadurch. Aber hier steht nicht, dass wir uns in erster Linie mit Spezialthemen beschäftigen sollen. Also Thema zum Beispiel Israel oder die Wiederkunft oder Offenbarung und was da alles passiert und so weiter, sondern hier geht es um den ganzen Reichtum des Wortes Christi, nicht nur einen kleinen Teil, den man herausgreift. Und dann werden wir ermutigt, einander zu helfen. Einander zu helfen ist eine schöne Sache, aber es geht einfach nicht so ohne weiteres. Wenn man einander helfen möchte, muss man natürlich zusammen sein. Dafür bietet Gemeinde eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Gemeindebibelunterricht oder Bibelstunde, Hausbibelkreis. Man kann es auch, wie es genannt wird, in Zweierschaften tun. Also, dass sich zwei zusammenfinden und miteinander die Bibel lesen und beten. Dann wird hier gesagt, dass man sich gegenseitig ermahnen soll. Gefällt niemandem. Das bedeutet nicht, dass man über den anderen die Kontrolle hat. Also der Wille als Gemeindeleiter ist hier, um alle zu ermahnen. Das ist nicht damit gemeint. Sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir die Gnade Gottes einander zusprechen. Und all das wird in der Kirche normalerweise mit Disziplin bezeichnet, mit einer geistlichen Disziplin. Das schließt alle diese Punkte zusammen. Für unsere Kirche ist es sehr, sehr wichtig gewesen, ein geistlich diszipliniertes Leben. Darum geht es eigentlich von Anfang an. Ohne eine gewisse Disziplin ist geistliches Leben überhaupt nicht denkbar. Das bedeutet auch, dass gewisse Routinen dabei sind. Und ich möchte das wirklich unterstreichen an dieser Stelle. Routine, das hört sich natürlich so mehr nach tote Routine an. Aber darum geht es nicht. Nicht alle Routine ist schlecht. Im Gegenteil. Jeder von euch, zumindest bis jetzt noch, führt bestimmte Routinen durch. Eine Routine ist zum Beispiel die, dass wir atmen. Wenn er das nicht macht, wird er nämlich vom Stuhl sinken. Also nehme ich an, dass das jeder tut zurzeit. Auch wenn wir es überhaupt nicht merken, aber das ist eine Routine. Und so gibt es eine ganze Menge Dinge im geistlichen Leben, die ebenso automatisch erfolgen sollten. Im Johannesevangelium im 6. Kapitel wird ein Satz überliefert, den Jesus gesagt hat. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens, 35. Vers. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie Durst haben. Jesus wird hier als das Lebensbrot bezeichnet. Und dieses Lebensbrot ist genauso unerlässlich wie regelmäßiges Essen. Ich möchte mich nicht selber loben, aber ich habe mal eine Predigt über die Bibel gehalten. Und diese Überschriften haben weder meine Kinder noch ich je vergessen. Eine der Überschriften war, ohne Bibel kein Frühstück. Das war nicht ein Witz, davon bin ich wirklich überzeugt. Beten ist wichtig, aber das Wort Gottes, das Wort Christi ist noch erheblich wichtiger. Es geht im geistlichen Leben nicht nur darum, dass wir zu Gott reden, sondern vor allen Dingen darum, dass er zu uns redet, dass er zu uns spricht. Und das geschieht nur, wenn ich mich regelmäßig mit seinem Wort beschäftigt, regelmäßig täglich mit seinem Wort beschäftige. Ich weiß natürlich, zuweilen hat man keine Lust dazu. Aber wenn wir alles nur danach machen, wenn du zum Beispiel nur was isst, wenn du dazu Lust hast, dann wirkt es ziemlich ungesund und zwar ziemlich schnell. Da wird man krank. Und so wie das im normalen Leben der Fall ist, genauso ist es auch im geistlichen Leben. Wenn ich nicht regelmäßig mich mit Gottes Wort, mit diesem Lebensbrot beschäftige, dann werde ich geistlich krank. Nun denkt vielleicht der eine oder die andere, ich habe das schon so oft gelesen. Es gibt eine ganz einfache Sache dazu. Wenn ich einmal durch bin mit dem Neuen Testament oder mit der Bibel, dann wechsle ich die Übersetzung und nehme eine andere Bibelausgabe und schaue mir an, wie es da geschrieben ist. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen ich zu Hause habe, aber es sind bestimmt 30, 40 verschiedene Übersetzungen, Deutsch und Englisch und auch sogar Sprachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Hat mir jemand geschenkt, so eine koreanische. Ich weiß zwar, was drinsteht, aber nur deswegen, weil ich das Deutsche kenne und das Griechische. Also ich meine natürlich, dass man eine Übersetzung nehmen soll, die man versteht. Manche Prediger sagen, die Bibel ist wie ein Liebesbrief Gottes an uns. Und das stimmt tatsächlich. Und je öfter man einen Liebesbrief liest, desto näher kommt man der anderen Person. Und das geschieht hier bei der Bibel genauso. Das führt mehr und mehr dazu, dass wir Gott tiefer erkennen. Das Erste, einsteigen, Gott tiefer erkennen. Das Zweite, erheben, in Gottes Gegenwart leben, in Gottes Gegenwart leben. Der zweite Teil dieses 16. Verses, ein ziemlich langer Vers, heißt, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Als wir in Amerika gewohnt haben, waren wir in einer wunderbaren Gemeinde dort, große Gemeinde, hat gute Pastoren gehabt. Einer nach dem anderen wurde zum Generalsuperintendenten gewählt. Und nachdem da mehrere da abgewandert sind, brauchten sie natürlich einen neuen Pastor. Guter Freund von mir, wunderbarer Mann, war viele Jahre Missionar gewesen in wahrscheinlich dem schwierigsten Gebiet dieser Welt, nämlich in China. Und war wirklich jemand, der gut gepredigt hat, einen guten Dienst getan hat. Aber er hat etwas gemacht, was einigen Leuten nicht gepasst hat. Die Gemeinde hat normalerweise sehr traditionelle Lieder gesungen. Und er hat angefangen, ein paar modernere Sachen einzuführen. Innerhalb von 2-3 Jahren ging die Gottesdienstbesucherzahl um 60% zurück. Das wäre bei uns hier schlimm. Aber die Gemeinde hatte 100-mal so viel Besucher wie wir hier. Oder könnt ihr euch ausrechnen, dass da weit über 1000 Leute verschwunden sind innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ich habe ein ganz anderes Beispiel. Meine Frau kommt aus Bremen. Dort in der Gemeinde findet ein ganz normaler, traditioneller, landeskirchlicher Gottesdienst statt. Und vor einigen Jahren haben sie angefangen, mittags um 12, Sonntag mittags um 12, wenn ich was Anständiges essen möchte, einen zweiten Gottesdienst durchzuführen. Der war ein bisschen moderner. Also nicht so modern wie bei einigen von unseren Gemeinden, aber schon für die war es schon einiges moderner. Es ist eine Gemeinde, die sehr missionarisch aktiv ist, ausschließlich durch diesen modernen Gottesdienst und durch die missionarische Aktivität ist die Gemeinde innerhalb von 3-4 Jahren um 50% gewachsen. Also mein Punkt ist jetzt nicht, wir müssen das tun und jenes lassen. Beides ist möglich, beides kann Vorteile bringen und Schwierigkeiten. Im Gottesdienst geht es nämlich nicht unbedingt darum, dass wir in einer bestimmten Art und Weise Gott preisen, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Das ist das Hauptziel der gesamten christlichen Ethik, des gesamten christlichen Handelns. Das soll in unserem Leben deutlich werden, dass Gott verherrlicht wird. Und Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, das gibt unserem Dienst Sinn und es gibt unserem Dienst, unserem ganzen Leben Richtung. Das wird auch unser Handeln verändern. Auch die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Nun ist etwas sehr Interessantes. Es gibt Gemeinden, schon welche besucht, wo es ziemlich munter zuging, um es mal so zu sagen. Und wenn man keine Ahnung hat, was da passiert, dann kann man sagen, naja, also wenn die jetzt in einer Diskothek wären, würde es wahrscheinlich so ähnlich zugehen. Und so ist es tatsächlich. Es gibt durchaus Gottesdienste und es gibt andere Veranstaltungen, die äußerlich gesehen sehr ähnlich aussehen. Die Leute sind begeistert, sie singen, sie tun dieses und jenes. Und trotzdem ist das radikal anders, ist ein riesiger Unterschied. Und zwar deswegen, weil der Sinn und die Richtung davon eine andere ist, weil das Ziel der Sache eine andere ist. Die ersten Nazarener, das wird euch vielleicht schocken, die waren ziemlich wild. Ich habe Berichte gelesen, da habe ich gedacht, um alles in der Welt bin ich froh, dass ich nicht dabei gewesen bin. Aber ihnen waren offensichtlich die Formen nicht so wichtig. Ihnen ging es darum, dass sie im Gottesdienst dem lebendigen Gott begegnen wollten. Und die Formen waren zweitrangig. Hier heißt es, wie ich gelesen habe, dass wir Gott Psalmen, Lobgesänge, von Gott eingegebene Lieder singen sollen. Das gilt privat, das gilt auch in der Gemeinde. Und was bedeutet das? Wie komme ich da in die Gegenwart Gottes? Im 100. Psalm wird das so ausgedrückt, dass wir das dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel, also mit Gesang. Ein paar Verse weiter im 4. Vers sagt er, kommt in die Tore des Tempels mit Dank, in die Vorhöfe des Heiligtums mit Lobgesang. Dankt, preist seinen Namen. Da wird also gesagt, wenn wir Gott singen, wenn wir Gott loben, wenn wir ihm danken, dann bringt uns das automatisch in die Nähe Gottes. Aber nicht nur das, im Jakobusbrief, im Kapitel 4 heißt es im 7. und 8. Vers, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich denke, dass wir da oft nicht dran denken, dass wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, wenn wir ihn loben und preisen, dann flieht der Teufel automatisch, denn er ist allergisch gegen Gott und gegen den Lobgesang für Gott. Und auf diese Art und Weise, wenn wir Gott loben, so ist auch echter Sieg möglich in unserem Leben. Im 22. Psalm heißt es, dass Gott über den Lobgesängen von Israel wohnt. Das gehört alles sehr eng zusammen. Unsere Kirche ist von Anfang an eine Singebewegung gewesen. Wir haben nicht nur eine Druckerei und alles Mögliche, einen Verlag, sondern wir haben vor allen Dingen auch einen Musikverlag, wo wir wo die verschiedensten Lieder und Noten herausgegeben worden sind. Und das ist sehr wichtig, wichtig für mich und wichtig für uns alle. Man sollte uns an unseren fröhlichen Liedern erkennen. Deswegen, ich habe was dagegen, wenn die Lieder so einschläfernd sind. Vielleicht ist es nur mein eigener Stil, aber ich möchte gerne etwas, wo es richtig läuft. Natürlich gibt es verschiedene Formen. Es gibt alte Lieder, es gibt neue Lieder. Es gibt getragene Lieder und es gibt frische Lieder. Es gibt klassische Lieder, es gibt moderne Lieder. Das ist kein Entweder-Oder. Das hängt von der Lage ab. Also ich bin zumindest zutiefst davon überzeugt, ich habe noch nie an einer Beerdigung teilgenommen, wo die Leute gesungen haben, geh aus mein Herz und suche Freud. Man passt einfach nicht zusammen. Da singt man andere Lieder. Und wenn wir im Gottesdienst zusammen sind, soll man meines Erachtens nicht unbedingt Friedhof-Lieder singen, sondern etwas, wo die Leute merken, das muss wirklich eine tolle Sache sein, mit diesem Jesus Christus zu leben. Das ist übrigens auch sinnvoll in der persönlichen Andacht, nicht nur in der Gemeinde, denn das gibt neuen Mut. Wer fröhlich Gott lobt, der wird automatisch etwas weniger deutsch. Ich habe das jetzt bewusst gesagt. Ich kann den Satz aber so sagen, wie ich ihn aufgeschrieben habe. Wer Gott fröhlich lobt, der kann nicht zugleich meckern und klagen. Und ich habe das bewusst gesagt vorher, weil das etwas ist, was uns kennzeichnet. Wir Deutsche, wir meckern und klagen. Selbst wenn ich mich anstrenge, muss ich aufpassen, dass ich das nicht sage. Jetzt denkt meine Frau wahrscheinlich, das hast du auch noch nie hingebracht. Aber wenn wir Gott fröhlich loben, dann wird manches in unserem Leben automatisch anders. Aber biblischer Gottesdienst ist noch ein bisschen mehr. Es ist nicht nur, dass wir Gott tiefer erkennen. Es ist nicht nur, dass wir in Gottes Gegenwart leben, sondern das Letzte ist, dass wir das entfalten. Und dass wir Gott ständig danken. Ich lese nochmal den 17. Vers, der etwas kürzer ist. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Danken, das ist einer der vier großen Grundbefehle im Neuen Testament. Da werden vier Dinge genannt, die jeweils verbunden werden mit dem Nebensatz, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wie zum Beispiel 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, sagt Dank alle Zeit für und für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch. Danken ist nicht zunächst mal eine Gefühlsfrage, sondern Danken ist eine Frage des Gehorsams in unserem ganzen Leben. Ich habe festgestellt, wer Gott gehorsam dankt, der kann bald aus vollem Herzen danken. Vielleicht denkst du aber, manchmal ist meine Situation so bescheuert, ich kann doch nicht einfach danken, ich kann doch nicht so tun, als ob Gott gegenüber. Mein Vorschlag ist, warum sagst du es nicht einfach Gott? Sag ihm, ich fühle mich jetzt total bescheuert. Ich weiß, so spricht man nicht mit Gott, aber er weiß, wie du denkst und wie du fühlst, kannst du auch gleich sagen. Und ich habe das schon gemacht, dass ich ihm gesagt habe, aber ich sage jetzt trotzdem Danke. Nicht, weil ich mich danach fühle, sondern deswegen, weil du gesagt hast, dass ich es tun soll. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich das tue, dass es automatisch mich verändert und dass es meist auch die Lage verändert, wenn ich bereit bin, gehorsam zu danken. Das Zweite in dem Zusammenhang ist ganz einfach das, was wir vorher schon bei den anderen Versen gesehen haben. Wer dankt, der tritt automatisch in eine engere Beziehung mit Gott. Als ich vor ein paar Jahren in der Uniklinik war, in Frankfurt und die schwere Operation gehabt hat, da bin ich in der einen oder anderen Nacht nicht sofort eingeschlafen. Habe mir überlegt, und was ist jetzt los? Vor allen Dingen, nachdem die Ärztin so interessante Sachen gesagt hat. Aber ich habe mir angewöhnt, damals und auch wenn ich sonst mal wach liege, etwas ganz Einfaches zu machen. Ich sage mir einen Bibelvers nach dem anderen vor. Ich sage mir ein Loblied nach dem anderen vor. Und das ist die beste Methode einzuschlafen, wie man sich vorstellen kann. Der Teufel kann das nicht ausstehen und sorgt dafür, dass man schnell einschläft. Aber der entscheidende Punkt ist, Danken ruft automatisch immer wieder große Freude hervor. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Sache für sich persönlich, dass man so eine Zeit des Dankes plant in seiner sogenannten stillen Zeit, wenn man seine Bibel liest. Es ist gut, wenn man das im Gottesdienst macht. Es ist gut, wenn man das im Hauskreis macht oder wo immer man ist. Das kann man auch draußen in der freien Natur machen. Meine Mutter hat es oft getan. Wenn sie wandern gegangen ist, hat sie draußen Loblieder gesungen. Wer dankt, als letztes, der erlebt Gottes Hilfe. Wer dankt, erlebt Gottes Hilfe. Ich möchte euch einen ganz praktischen Vorschlag geben für die nächste Woche, damit ihr etwas zu tun habt. Mein Vorschlag ist der, versucht mal nächste Woche, jeden Morgen Gott für etwas zu danken, für das ihr ihm nie zuvor gedankt habt. Jeden Tag für etwas zu danken, für das ihr ihm nie zuvor gedankt habt. Ihr werdet euch wundern, wie viele Dinge es gibt, für das ihr noch nie gedankt habt. Also zum Beispiel diese hervorragende Krawatte hier. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich habe Gott noch nie dafür gedankt, dass ich so eine schöne Krawatte habe. Und ich bin sicher, ich habe nichts dafür bezahlt. Das heißt nicht, dass ich geklaut habe, aber es hat mir irgendjemand geschenkt. Habt ihr schon mal dafür gedankt, das ist vielleicht schwierig, aber wenn man dafür gedankt, dass er in der Bundesrepublik Deutschland lebt, statt zum Beispiel in der Ukraine oder in Afghanistan oder als Christ in China. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Gegenden. Habt ihr schon mal für die Brüder und die Schwestern in der Gemeinde gedankt, auch diejenigen, die nicht auf den Keks gehen? Man kommt mit denen viel besser zurecht, wenn man mal für sie gedankt hat. Nur ein Gedankenanstoß an der Stelle. Es geht an der Stelle nicht um irgendein gedankenloses Plappern, sondern es geht um unsere innere Haltung. Und eine Haltung entsteht dadurch, dass man es bewusst einübt im Alltag. Das ist möglich, weil wir eine große Hoffnung haben, wie das Neue Testament sagt. Eine Hoffnung für uns, eine Hoffnung für Gottes gute Schöpfung, eine Hoffnung auch für unsere Welt. Und dafür sind wir eigentlich berufen als Christen. Wir sollten Zeichen der Hoffnung wagen, weil wir dem Gott der Gnade dienen. Und nicht nur dem Gott der Gnade, sondern dem Herrn dieser Welt. Auf diese Art und Weise ist echter Gottesdienst möglich. Und unser ganzes Leben wird ein einziger Dank sein. Das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir immer wieder. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir leben dürfen, dass unser Leben wirklich ein Gottesdienst sein darf. Nicht nur am Samstagabend, sondern jeden Tag neu, den ganzen Tag über. Hilf uns, dass du unser Denken bestimmst und dass unser Leben durchzogen ist vom Dank und vom Lob und von der Anbetung dir gegenüber. Wir danken dir, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns segnest.